Mein Name ist Kevin Rechsteiner und das ist der Podcast On Record. In dem Podcast rede ich mit Leuten, die ich spannend finde, die ich inspirierend finde und finde, sie haben einen spannenden Weg gemacht. Den Simon habe ich vor ein paar Jahren im Kino kennengelernt und er hat dort irgendwie gerade die Lehre gemacht beim Adler, der teilweise im Kino gekocht hat. Und ich habe den Simon schon da irgendwie als mega spannende Person wahrgenommen, die sich so mega ins Kochen eingibt, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Mensch, der viel mehr ist. Ich habe ihn dann so ein bisschen aus den Augen verloren, habe nicht mehr so ein bisschen mitbekommen, wo er gerade ist und was er gerade macht, aber eigentlich lange keinen Kontakt mehr gehabt, habe ihn dann zwischendurch wieder mal getroffen, dann wieder lange nichts gehört und habe jetzt wieder, seit er sein neuestes Projekt in Tavoli del Vagabondo macht, wieder so ein bisschen mehr gesehen. Ich habe ihn gefunden, er ist eine spannende Person und ich würde gerne so ein bisschen über ihn und über seinen Weg und wie er die Welt sieht, reden. Wir haben den Podcast zweimal aufgenommen. Ich habe ihn aufgenommen und ich habe beim Bearbeiten ist mir der Take kaputt gegangen. Wir sind dann das zweite Mal zusammengesessen und ich glaube, es ist auch das Mal ein mega schöner Podcast geworden und hat einen Einblick gegeben in Simons Leben. Hey, schön, können wir es nochmal machen.
Mega gern.
Wir haben den schon mal aufgenommen, letztes Mal im Gewächshaus. Es ist das zweite Mal, wo mir das passiert, muss ich zu meiner Schande sagen. Es ist mir schon mal bei jemandem passiert, dass ich die Datei einfach kaputt nicht mehr lesbar habe. Ich kann dir wahrscheinlich nicht mehr die gleichen Fragen stellen, aber wieso? Ähnlich. Was ich aber gerne würde schnell machen, ich würde gerne, wie so deine Kochbiografie schnell aufarbeiten, weil ich weiss Adler, ich weiss Akazien, ich weiss Noma und ich weiss viele Stationen dazwischen. Aber nicht so genau, was alles dazwischen war. Und ich fände es noch spannend, noch mal schnell so, was war dein Weg zum Kochen? Und vielleicht, ja, nachher abschliessend, wo du jetzt bist.
Also, angefangen hat es als kleiner Bub mit meiner Mami, die uns als Küchenfest in der Kamera war und wir zusammen Fernsehkoch gespielt haben. Wir haben da etwas vorbereitet, das ist das, das ist das. Ja, und ich glaube schon, dass es von meiner Mami kommt. Meine Mami war Hauswirtschaftsleiterin in einem Jugendgefängnis in Winterthur und hat dort gekocht und hat auch viel ausprobiert. Manchmal auch ein bisschen zum Leid von uns Kind.
Ach.
Ja. einmal hat sie gesagt, ja, sie hat gearbeitet, sie war berufstätig und hat uns zu Nachbar angemacht und hat dann gesagt, zum Nachgeben ist Toast Hawaii. Und wir Kinder sind heimgekommen und haben uns auf Toast Hawaii gefreut und es war irgendwie ein Pumpernickel mit Bier und Roquefort überbacken. Ist kein Toast Hawaii.
Wie?
Ja.
Fast.
So ein bisschen so. Und dann bin ich ins Gymi gegangen, ein Langzeit-Gymi, und habe dort das mit so ein bisschen Ach und Krach gemacht. Nie so recht gewusst, warum ich dort bin. Aber ich habe es durchgezogen. Und habe dann eigentlich mich entschieden, dass ich nach der Matura eine Kochlehre mache. Das wäre dann eben der Adler gewesen.
Ja.
Habe dort auch angefangen und das ist total faszinierend gewesen. Ich bin jetzt der Kochlehrer und es ist schon toll und habe eigentlich auch eine gute Zeit gehabt. Mehrheitlich ist es dann nicht schön zu Ende gegangen. Nach einem Jahr habe ich abgebrochen.
Ja. Ich glaube, ich habe dich dort kennengelernt. Ja. Dort haben wir im Kino gekocht.
Genau.
Ja.
Und dann war es eigentlich so, dass ich gesagt habe, nie mehr wieder Gastronomie, respektive nie mehr wieder kochen. Und vom Adler dann auf Winterbin ins National in eigentlich in die Bar gewechselt habe. Aber dann halt so einfach ein bisschen als Allrounder eingesetzt wurde, bin ich schlussendlich müssen Service machen, was mir eigentlich nicht so behagt
hat. Ja.
Dann habe ich ein Barfachschule gemacht in Zürich, Kaltenbach. Und bin ins Kaffeesatz und habe dort 2 Jahre gearbeitet.
Ja.
Und das war super gewesen, das war einfach so teenie Gastro-Erfahrung mit Highlife und lange Nächte und so. Und nachher hat mir das eigentlich auch nicht gepasst Und dann bin ich zu der Credit Suisse. Dann habe ich mich kochen zu tun.
Dort hast du einen Bruch gemacht?
Ja, dort bin ich wirklich auch nicht gefunden. Jetzt muss ich mal irgendwie, ich wollte mal richtig Geld verdienen. Ich wollte einen 9-to-5-Job. Und bin in der Bank Now in Horgen gsi und habe dort im Inkasso-Privatkredit gearbeitet.
Mhm.
Und es war lustig, ein Jahr lang. Und ich bin dick geworden und unzufrieden. Und es war dann doch auch nicht. Und dann bin ich. Dann habe ich so einen Schicksalsschlag erlebt. Ich habe meine Freundin vom Team ins Leben genommen. Und dann bin ich irgendwie komplett zusammengebrochen und habe gewusst, ich muss jetzt irgendwie, ich muss aus der Schweiz raus, ich muss aus dem Winter raus. Und bin auf Frankreich reisen. Und habe eigentlich dort, also ich bin eigentlich schon angemeldet für die SOZ in Luzern.
Ja.
Und habe nach dem Auslandjahr dort anfangen. Und dann bin ich aber wieder handwerklich auch unterwegs in Frankreich. Ich habe Freunden geholfen, ein bisschen umbauen und einfach geklettert und habe gemerkt, ich glaube, ich wollte nicht studieren. Und bin dann bei der Anne-Kathrin in Saint-Anne.
Ja.
Dann habe ich auch wieder gekocht viel und dann haben sie mir eigentlich dann so den Tipp gegeben, geh doch zum Walter Schöpflin, der tut das Rössli Zolliken neu eröffnen.
Ja.
Und dann bin ich dort gewesen und habe dort mein letztes Lehrjahr noch gemacht. Habe nachher dort noch gearbeitet und bin nachher in der Katze.
Ja.
Das war 2010 oder so.
Ja.
Und dann habe ich ein Jahr in der Akazie gearbeitet und eben der Christoph ist so ein mein Mentor, respektive war wieder mal zweite Lehre gewesen. Dort habe ich eigentlich alles mitgenommen, was schlussendlich auch mich so ein prägt hat oder meinen Kochstil prägt hat am Anfang. Nachher bin ich ins Rosshof Zürich.
Mhm.
Zuerst als einfach Koch und dann sehr schnell als Chef und dann noch schneller ja. Als Küchenchef. Und das habe ich aber, ja, ist dann auch schnell auseinander, warum auch immer. Also ich glaube, das waren so, wirklich so meine Wanderjahre gewesen, wo ich auch in viele Richtungen ausprobiert habe. Und dann bin ich zum Patrick Marxer von das Pure in Wetzikon, zusammen mit der Laura, die damals meine Freundin war. Und wir haben dort in der Produktion und im Verkauf geholfen und haben aber nebenher noch den Raum von dieser alten Spinnerei gastronomisch bespielt. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mir das nicht mehr langt. Und dann habe ich mich blind beworben im Noma für einen Stage und habe mich unheimlich gefreut, dass ich dort angenommen werde. Ja. Habe dann aber eigentlich sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich jeder nimmt. Also ich habe es vor allem gemerkt, als ich dann dort war.
Okay.
Bin ich 14, bin ich dann auf das Kopenhagen. Nein, bevor ich Kopenhagen bin, ich wollte zuerst noch in Spanien einen Stage machen für 3 Monate. Das ist auch hinten raus, vor allem einfach wegen der Sprachbarriere.
Ja.
Im Bewerbungsgespräch haben sie gefunden, ja, es ist kein Problem, Englisch reden alle, du kommst auf Südspanien, merkst du, ich kenne niemand eins, wo
okay.
Englisch ist. Und dann ist es nicht wahnsinnig bereichernd, ja. Ich konnte einen Service, also ich konnte nicht können folgen, ich habe nicht gewusst, um was es geht. Ich konnte das Rezept nicht können umsetzen. Und dann bin ich zu Jan und Barbara auf Holland. Das sind Slowfoodfischer, die wilde Wattenmeeräster sammeln, ernten. Dort bin ich dann 2,5 Monate. Ich habe auch dort gekocht in ihrem Restaurant und bin mit auf dem Meer. Das war mega gut gewesen. Mega schön. Und nachher bin ich auf Kopenhagen, eben ins Noma. Und dort hätte ich 3 Monate einen Stage machen können und bin aber nach 3 Wochen also wirklich davon gelaufen, so die Schoss abgezogen und dem Sous-Chef in die Hand gedrückt und gesagt, ich komme nie mehr wieder.
Okay.
Ich glaube, also die Gründe dafür sind wie so ein bisschen, was man eigentlich weiss, aber niemand so genau darüber redet. Aber es ist es ist eine Maschinerie und es ist eigentlich, also ich habe das auch so benannt mal in einem Interview, glaube ich, es ist eigentlich moderne Sklaverei. Du bügelst für kein Geld, bist der Unterste in einer doch zum Teil straffen Hierarchie. Das war nicht für mich.
Ja.
Das war insofern für mich, dass ich gemerkt habe, ich glaube, das möchte ich, sollte ich jemals selber ein Restaurant haben, niemandem
abholen. Ja.
Und dann bin ich aber zu Kopenhagen geblieben, habe im Studio gearbeitet, dann bin ich zurück in die Schweiz gekommen, um mein Crowdfunding retour zu kochen, um mir das überhaupt erst eine Möglichkeit zu können, das machen. Nachher bin ich zurück auf Kopenhagen. Dann habe ich an zwei verschiedenen Orten gearbeitet und dann ist 2016 bin ich in der Schweiz gewesen, um wieder mit der Lehre ein Pop-up zu machen. Dann hocke ich 20 an der Bar und rede mit dem Marco, der dann mein zukünftiger Partner geworden ist. Und der hat mir erzählt vom Roten Turm, was er dort machen möchte. Und ich habe dann mehr oder weniger freischnäuzig gesagt, ja, es klingt alles gut, aber mach es doch richtig, mit richtigen Messen und nicht nur so ein bisschen ein bisschen Bar mit ein bisschen Essen. Und dann ist das Fritz Lambada entstanden daraus raus. Was unheimlich gut war. Mega lässig. Aber auch schwierig. Also ich habe viel gearbeitet. Und es war streng. Und ich hatte das erste Mal den Druck so vom also finanziellen Druck gespürt. Oder wie schwierig das ist, glaube ich, in der Schweiz können mit Gastronomie überleben.
Ja.
Habe dann dort auch aufgehört, nach nicht einmal zwei Jahren. Und dann war so der Punkt, wo ich gefunden habe, nein, ich mag nicht mehr Gastronomie. Ach, voll nicht. Und bin dann über eine Stammkundin zu einem Job gekommen im sozialen Bereich, im Heim mit 7 kognitiv beeinträchtigten Menschen. Und ich konnte auch ein als Praktikant einsteigen, das Küchenkonzept überarbeiten. Die haben sehr Wert darauf gelegt, dass es eine Vollwertkost ist mit Bioprodukten ausgeglichen. Die zum Teil so stark medikamentiert waren, dass wir gefunden haben, wir wollen wenigstens mit dem Essen schauen, dass das irgendwie wieder aufgeht. Und dann hätte ich, also ich bin für 3 Monate angestellt und nach eineinhalb Monaten ist eigentlich die Transition von dieser Küche vollzogen gewesen. Und dann habe ich gesagt, ich würde eigentlich gerne noch bleiben, aber mehr mit der Begleitung auch.
Ja.
Und habe das dann eigentlich 2 Jahre gemacht. Und dann, nach 2 Jahren, habe ich gefunden, so, jetzt muss ich noch mal etwas machen. Und habe mich dann, also bin ich im Aufnahmeprozess für Psychologie an der ZHW, habe das auch bestanden und habe im Februar 20 angefangen.
Mhm.
Und nach 3 Wochen ist der Lockdown gekommen.
Aha, ja, 20, ja.
Und dann war es Distant Learning gewesen und ich habe es eine Woche halbherzig probiert, weil ich von Anfang an gewusst habe, dass das nicht für mich ist.
Ja.
Und habe dann eigentlich nach 2 Wochen voll im Loch gewesen, mich sehr schnell wieder aufgerafft und bin dann zum Ralf Stucki gekommen. Das ist eben der Bauer, wo ich jetzt die Table del Vagabonde mache. Ich habe dort angefangen als Aushilfe, 1-2 Tage in der Woche. Dann ist es immer ein bisschen mehr geworden. Ich habe aber nebenher dann doch wieder gefunden, ich müsse noch mal ein bisschen irgendwo extra Geld verdienen, weil es einfach auch nicht gelangt hat in der Landwirtschaft. Die paar Stunden und habe dann noch mal versucht, ein bisschen zu arbeiten in der Gastronomie. Ich habe noch im Friskfisch gearbeitet, zur Wintertour. Halt auch noch während Lockdown und wieder offen und man darf nicht und man darf doch draußen und und das ist dann auch nicht gegangen und es war dann aber auch der Ralf, der gesagt hat, hey, du bist nicht glücklich so in der klassischen Gastronomie und du doch einmal im Monat bei mir kochen. Mit meinem Produkt auf dem Hof.
Ja.
Und dann, das hat eigentlich letztes Jahr angefangen, im 21. Und es hat angefangen mit sehr improvisiert, Plachenspannen, von Händchen abwaschen in einer Gelbe. Ich habe immer mein eigenes Geschirr von zu Hause dort rausgefahren. Dann habe ich irgendwann einmal Ralf gesagt, du, das ist gut und recht, ich mache es mega gerne, ich finde es mega lässig, aber kann ich nicht irgendwie 5 Quadratmeter von meinem von deinem Tunnel haben.
Ja.
Also nein, nicht 5 Quadratmeter, 5 Meter,
Meter rein,
also
ja.
Sind etwa 30 super. Quadratmeter. Ja. Dann hat er mir gesagt, ja, mach's nur und so. Und er ist dann, glaube ich, ein bisschen verschrocken, als ich mit zwei Landschaftsgärtnerkollegen aufgefahren sind und mir dort ein Plätzchen, Kiesplätzchen gemacht haben, ausgeebnet und habe angefangen Möbel bauen und einrichten und so. Und es hat dann einfach jetzt über das letzte Jahr, also im 21. Formen angenommen, wo mega lässig sind und wo ich auch mega Freude hatte, zum investieren. Das ist meins, es ist mein Ort, ich habe ihn gestaltet, das sind meine Ideen, ich muss niemandem Rechenschaft ablegen und so. Und dann im letzten Dezember, also Dezember 21, sind wir dann einmal so ein bisschen angeguckt, Ralf und ich, und haben wir so müssen sagen, ja, das wird irgendwie seriöser, also professioneller.
Mhm.
Und habe mich dann selbstständig gemacht mit der Kochen Handwerk Kunst GmbH, wo die Tavoli del Vagabondo betreibt. Ich zahle jetzt Miete beim Ralf, ich zahle Strom und Wasser, ich kann einen Küchenwagen können bauen, flüssend Wasser, Tisch gekauft, können super Besteck und Geschirr auslehnen, dass ich nicht immer alles muss hin und her fahren. Und mache jetzt alle 3 Wochen öffentliche Essen, die sogenannten Editionen. Und dann eigentlich, ja, und eben so gedacht, mach das alle 3 Wochen, ist dann gut. Und jetzt mache ich zwar alle 3 Wochen die Essen, aber ich mache noch private Anlässe. Catering ausser Haus, also Catering sage ich es nicht gerne, es ist kein Catering, weil ich nicht an einem Ort produziere und das dann einfach ausliefern, sondern ich gehe eigentlich mit dem Feuer und mit meinen Pfannen und dem Produkt vom Hof auch an andere Orte und koche dann dort.
Ja.
Genau. Da bin ich heute.
Wie fühlt sich die Biografie an, wenn du zurückschaust? Wenn du das jetzt so erzählst, so in 10 Minuten?
Ich habe ein paar Mal gedacht, als ich dir erzählt habe, ich habe es falsch formuliert, es hat oftmals eine negative Wertung von mir selber gegenüber. Dann ist das auch nicht gegangen, oder ich bin gescheitert, oder ich habe das auch aufgehört. Und das ist es eigentlich gar nicht. Also wenn vielleicht im Moment ein Gefühl da war, von, oh, ich habe wieder etwas nicht durchgezogen, oder ich kann es schnell aufgeben, bin ich heute also unheimlich stolz und dankbar für die Biografie.
Ja.
Weil sie mich da gebracht haben, wo ich heute bin, mit der Tavoli del Vagabondo, aber auch glaub schon auch gefestigt hat als Mensch. Also
so. Ja.
Also ich habe sehr, sehr, wie soll ich sagen, ich habe gelernt, mit Enttäuschungen oder ich sage es jetzt gleich, mit Scheitern umzugehen. Und das ist, glaube ich, etwas, wo bei uns immer noch so ein bisschen verpönt ist. Das Scheitern. Etwas funktioniert nicht, oder? Ich muss sagen, wendig sein mit Situationen. Ich finde, man muss nicht immer alles um jeden Preis durchbeissen.
Bis ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin gescheitert und ich habe genug. Das ist wie etwas anderes. Und ja, ich weiß es nicht, wie es war mit Leuten, die du begegnet bist. Du hast gesagt, du hast gute Begegnungen gehabt und du hast schwierigere Begegnungen gehabt.
Ja.
Und dann einfach sagen, hey, es ist wie gut, es passt halt nicht. Auch auf menschlicher Ebene, ja, das bringst du wie nicht an. Und es gibt einfach Sachen, wo du sagst, ja gut, ich habe einfach keine Lust mehr.
Ja.
Aber es gibt keine Station, wo du sagst, würde ich nicht mehr machen. Nein. Es hat wie, hat es gebraucht.
Ja, also nein, im Zurückschauen würde ich sagen, es hat alles seinen Sinn und Zweck gehabt.
Ja.
Also ich bin dort eh so ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht nicht esoterisch, aber so ein bisschen im Sinn von, vielleicht von Demeter Verständnis, eine Pflanze, ja. Eine Pflanze geht zu Ende und setzt wieder neue Energie frei für etwas, für eine neue Pflanze zum Wachsen. Das ist eigentlich, habe ich versucht, oder glaube ich, habe ich auch ein Stück weit verinnert, dass jedes Zehntel von etwas, ob es das im Positiven oder im Negativen ist, oder mit einem Paukenschlag oder ruhig oder so, dass es Energie freisetzt für etwas anderes.
Ja. Woher nimmst du die Energie? Und sagst, okay, es hat einen Bruch gegeben, ich bin irgendwo rausgelaufen. Ich meine, das machst du ja auch nicht einfach, also du läufst nicht einfach raus und sagst, ist mir eh alles egal. Das beschäftigt dich
ja.
Es braucht einen Moment, bis du wieder aufstehst, bis du wieder weitermachst.
Ja.
Was sind so deine Ressourcen?
Ich kann das nicht sagen. Ich weiss es nicht. Ich frage mich das manchmal auch, woher ich eigentlich auch mit dieser Energie dann schlussendlich genommen habe, oder wie sie zu mir gekommen ist, zum Weitermachen oder zum Energie haben, zum etwas Neues anfangen. Ich glaube, ich habe früher schon vielleicht zu einem höheren Preis, aber mir eine Resilienz angeeignet, wo ich auch sehr stolz drauf bin. Ich kann mich auch darauf verlassen. Also, egal wie auf dem Zahnfleisch, dass ich laufe, ich habe es bis jetzt immer noch rausgeschafft. Nicht immer noch ganz allein, aber doch
rausgeschafft. Aber rausgeschafft.
Ja, und zwar nicht rückschreitend, sondern eher rausgeschafft und gemerkt, okay, ich bin einen Schritt weitergekommen oder ich habe etwas dazugekommen.
Ja. Was ist es am Kochen? Es saugt dich immer wieder ins Kochen ein. Warum?
Ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Mal beim ersten Podcast schon gesagt, von der Laura, ihrem Vater, wo mir gesagt hat, und das war, glaube ich, im Zusammenhang, wo ich ihm gesagt habe, ich koche nie mehr, hat er gesagt, ja, wenn du nicht kochst, dann gehst du ein.
Mhm.
Und ich glaube, ich hole sehr viel aus dem Kochen raus. Oder vielleicht anders ausgedrückt, ich merke, wie viel dass ich von mir, von meiner Person, ins Kochen hineingebe.
Ja.
Also ich habe das jetzt auch am letzten Sonntag gemacht, eben, wo der Gamper bei mir zum Personalausflug kam. Es war mega gut gewesen. Sie haben mega Freude gehabt, ich habe mega Freude gehabt. Es war ein wunderschöner Tag gewesen. Aber ich bin am Abend heim und habe mich nicht leer, also nicht negativ leer, aber ich habe gemerkt, ich habe viel drin
hineingegeben. Energetisch leer.
Energetisch von mir viel drin hineingegeben. Und das sind eigentlich dann auch immer die Essen, wo besonders gut ankommen, wo ich besonders viel drin gebe.
Ja.
Also. Und das ist aber dann auch also ein Stück weit auch das, wofür ich lebe und wo mir die Energie gibt. Oder?
Ja.
Also wenn ich sehe, dass das, was ich jetzt mache mit der Tavola del Vagabondo, die Leute irgendwo durch berührt oder etwas anschwingt in meinen Gästen, wo schlussendlich aus mir rauskommt. Also den Ort habe ich gemacht, die Küche ist von mir, es ist farbig, es ist roh, es ist echt, es ist, dass das eine Art der Leute etwas gibt, das gibt mir genug Tue, das gibt mir Zufriedenheit und das gibt mir Energie und das erfüllt mich auch ein Stück.
Mhm.
Ja.
Wie fest bist du ein Perfektionist beim Kochen? Bist du zufrieden? Ist es irgendwann fertig und sagst, hey, jetzt habe ich wieso? Ich habe das geschafft, was ich wollte. Oder gehst du rückblickend dann an die Editionen und sagst, es hätte schon noch können, man könnte ja noch. Oder bist du am Ort, wo du sagst, es ist wie gut?
Also ich bin kein Perfektionist. Ich habe kein Rezept.
Was, du hast kein Rezept?
Ich habe kein Rezept. Ich habe kein einziges Rezept ausgeschrieben.
Wirklich?
Nein. Doch, das Brot. Aber ich habe kein einziges Rezept
ausgeschrieben. Okay.
Nein, ich glaube, es gibt den Moment, wo ich zufrieden bin, wo ich effektiv zufrieden bin mit dem, was ich mache. Am Sonntag wollte ich Tarte und Tomate machen. Mit Blätterteig. Und ich habe keinen Ofen. Ich habe noch so einen kleinen Pizzaofen. Mhm. Und habe die erste Tarte drin da. Und das ist natürlich überhaupt nicht gegangen, weil der Pizzasteig viel zu heiß war. Ja. Ohne schwarz war nicht aufgegangen. Ich habe noch eine zweite gehabt und den Ofen ein bisschen runter lassen. Hat dann einfach nur eine Tarte gegeben und nicht zwei. Und das hat mich kurz angeschissen. Ich dachte, Scheiße, was mache ich jetzt? Jetzt gibt es nur eine Tarte. Und es war am Ende vom Tag egal gewesen. Also es hat mich zwar gestört, dass ich mir das nicht vorher überlegt habe. Und also ich hätte es wissen können. Hätte ich nur 3 Sekunden lang überlegt, hätte ich gewusst, 350 Grad warme Schamottstein, das verbrennt einen Blätterteig in 0,9. Und ich bin zufrieden gewesen mit dem Abend und mit dem Essen und mit der einen Tarte, die es dann gegeben hat. Und ich nehme es mit für ein anderes Mal, wo ich dann vielleicht wieder etwas Ähnliches mache, dass ich das dann weiss. Mhm. Aber und es gibt auch immer Gerichte, wo ich jetzt finde, die sind stimmiger und vollkommener und gefallen mir gut. Und dann gibt es Sachen, wo ich dann für mich abhacke und sage, okay, machen wir nicht nochmal.
Okay.
Selbst schon.
Ja.
Aber ich glaube, dort vergesse ich auch manchmal, dass mein Maßstab an mich selber nicht unbedingt der ist, wo meine Gäste an mich haben.
Ja.
Also Sachen, wo ich zum Teil denke, nein, schwierig. Kommen gut an, weißt
du? Ja.
Ja, sowieso. Aber ich glaube, also stehen bleiben, es ist nicht, ich bin zufrieden und ich räume mich daraus auf, sondern ich bin eine Art zufrieden mit der Dynamik, die es hat. Also ja. Ich merke auch beim Kochen, die letzten paar Essen sind recht gemüselastig gewesen.
Ja.
Und ich habe mich dann kurz gefragt, ist das richtig oder so, und dann habe ich mir gesagt, ja, es ist richtig, weil die Jahreszeit respektive die verfügbaren Produkte bestimmen dann auch, was ich mache. Mhm. Und es macht für mich auch Sinn, dass man im Sommer, also jetzt Tomaten und Zucchini und Auberginen,
was alles
und
da,
was
ist.
Alles da ist und nicht irgendwie ein Metzger macht.
Ja.
Weil das ist ja dann Herbst und man will auch anders essen im Herbst oder Winter, als im Sommer willst du essen.
Ja.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich so treibt.
Ja. Wann hat so die Veränderung stattgefunden? So im Sinn. Also das eine, was ich spannend finde, ist wirklich, dass ich koche ohne Rezept. Ich meine, das ist ja irgendwo auch eine Sicherheit im Sinn von, ich mache mal und ich weiss, wie es jemand rauskommt. Und ich brauche jetzt nicht das genaue Rezept, sondern ich habe das Gefühl für diese Sachen oder die Erfahrung für diese Sachen. Und das andere ist so, wann ist das gekommen, dass du wirklich gesagt hast, hey, lokal ist wirklich cool und regional ist cool. Und ich muss nicht irgendwie, also ich meine, das, was ich erlebt habe, es ist eigentlich eine Feuerstelle. Mm. Du machst alles auf dem Feuer und das sind Sachen, wo ich nicht im Ansatz so kochen könnte, ohne Rezept. Mm. Ich hätte keine Chance. Mm. Und das ist völlig faszinierend, zum sehen, da ist eine Pfanne, da ist das Feuer und
das funktioniert.
Und es kommt etwas extrem Gutes raus und mega Schönes raus. Aber das ist also so eine Sicherheit irgendwie, wo du so wie weißt, hey, ich kann das.
Ja. Was ich mega schwierig gefunden habe im Fritz Lambada ist, dass wir, oder ich habe ein Konzept in meinem Kopf gehabt für die Küche und es ist komplett anders rausgekommen. Also ich kann schon im Fritz Lambada Rohr kochen, mit den Händen essen, die Leute zusammenbringen an den Tisch. Und dann haben wir sehr schnell irgendwie 14 Gourmio bekommen, was natürlich auf der einen Seite mega lässig war, auf der anderen Seite auch dich in eine Mühle gebracht hat, oder? Willst du dann die 14 Punkte sicher heben, wenn nicht sogar noch mehr haben. Dort war schon mehr das Treiben von dann das nächste Gericht, der nächste Hauptgang muss noch ein bisschen besser, noch ein bisschen raffinierter werden. Und das hat mich mehr eingegangen, dass das mir Freude gemacht hat. Ich glaube.
Ja.
Das hat mich auch unfrei gemacht. Du hast einen Stil eingeschlagen, du bist für das, sag ich mal, bewertet worden. Die Leute, die gekommen sind, haben vielleicht die Erwartung gehabt, dass sie in dem Stil auch ein anderes Mal wieder etwas zu essen bekommen. Ja. Und ich geniesse die Freiheit von, ich kann machen, was ich will, bei Tavoli del Vagabondo.
Mhm.
Ich könnte auch asiatisch kochen mit den Produkten, die ich dort habe.
Ja.
Ich könnte, was weiß ich, machen. Ich kann einfach irgendetwas machen, ich kann ja machen, was ich will. Und das ist jedes Mal anders. Und ich finde es auch, also ich glaube, ich möchte nicht mehr 5 Tage in der Woche in einer Küche stehen und das fixes Menü müssen aufrechterhalten und Waren bestellen, damit ich das Menü kann aufrechterhalten kann, sondern was ich jetzt mache, ist tatsächlich das Angebot bestimmt, was ich mache.
Ja.
Und das finde ich, das ist auch die Herausforderung. Oder genauso ist es eine Herausforderung für mich, wo es spannend macht, dass ich draußen koche.
Ja.
Wenn es im Winter schneit und es schneit von der Seite, dann ist dein Schneebrett nach 2 Minuten schneebedeckt.
Ja.
Was machst du dann? Also, wenn es im Sommer, also abend 3 scheint, ja, Sonne, Fadengrad, 3, oder? ja, das ist so, ich glaube, es ist eine Herausforderung, aber es ist auch etwas, wo ich glaube, mich in meinem, wenn ich das so darf sagen, kreativen Prozess mitprägt.
Ja.
Also dadurch, dass das Setup immer ein anderes ist, ist auch das Resultat immer ein anderes. Weißt du, was ich sagen
wollte? Ja.
Ich habe nicht meine feste Küche, ja, mit allen meinen grossen Geräten. Und
ja,
ich weiss, der Vakuumsack muss für 20 Minuten rein und nachher 5 ja Minuten auf den Grill, sondern wenn es regnet und das Feuer nicht richtig hält, dann muss ich umdisponieren. Das ist mir zwar noch nie passiert. Ich konnte immer auf dem Feuer arbeiten, auch letztes Sommer, wo es immer geregnet hat. Aber mehr so, um das ein bisschen zu verbildlichen. Ja.
Du gehst dran an, du sagst, es sind Produkte vom Hof, es ist der Tag, du fängst irgendwann am Morgen an das Feuer machen und dann kochst du dort.
Mhm.
Was ist die Vorbereitung, die man nicht sieht? Wie viel Struktur braucht es dort? Weil ich glaube, das Kochen hast du jetzt gesagt, hey, das muss ich so nehmen, wie es ist. Mhm. Aber es braucht eigentlich Vorbereitung.
Ja, es braucht viel Vorbereitung. Es ist Fluch und Segen, dass ich das nicht täglich mache. Weil ich fahre jedes Mal eigentlich ein Restaurant rauf. Und es ist eine One-Man-Show, bis auf jemanden, der mir hilft, wie du auch schon mir geholfen hast. Aber eben die Vorbereitung, die du nicht siehst vorher, das ist bei mir. Und das fängt irgendwie eine Woche vorher an mit der Arbeit auf den Feldern, wo ich sehe, was ist rum. Dann entsteht das Menü, es entstehen Bilder, es entstehen Ideen. Dann arbeite ich mit dem Weinpunkt zusammen, mit dem Benno, wo man die Wein macht. Dann tue ich mal ein grobes Menü aufschreiben, schicke Benno die Wein. Er tut das zusammen absprechen. Dann gibt es Sachen, die ich ein paar Tage vorher anfangen muss, wie zum Beispiel Sauerteigbrot, mhm, oder wo ich 72 Stunden kalt fermentiere. In der Regel ist es eigentlich so, dass ich arbeite Dienstag, Mittwoch und Freitag auf dem Bauernhof. Am Donnerstag fange ich an, vorbereiten für das Anstieg.
Ja.
Ja, das ja ist es immer, ja. Ja, und dann ist halt, also dann ist den Ort in Ordnung bringen, Blumen binden selber, unter den Tisch decken, das Menü ausdrucken. Ja, fang dann an kochen, die Leute instruieren, wenn wir es helfen können. Ja, noch ein bisschen
so. Was ist effektive Kochzeit und was ist Vorbereitungszeit, so im Verhältnis?
ja, etwa 17 Stunden Vorbereitung und 8,5 Stunden.
Krass, doppelt so viel Vorbereitung.
Ja, also wobei, also die Vorbereitung beinhaltet ja schon erst die erste Mise en place oder Kochsachen, ja, aber also sind rund 2 Tage vorher plus der Event selber, plus dann unterdessen nicht mehr, aber sonst habe ich mich nachher noch einen Tag Nachbereitung gehabt.
Ja.
Aber dann habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr, ich kann nicht mehr alles selber machen, es kommen Leute, die mir helfen können.
Ja.
Und das Ziel ist, dass am Samstagabend nach dem Anlass ich nach Hause gehen und am nächsten Tag nicht mehr rauskommen muss.
Ja.
Dass ich dann auch frei kann.
Ja. Ja.
Genau.
Wie oft gibt es, wenn du kochst, dass es nicht fein wird? Wie oft experimentierst und es geht in die Hose? Gibt es das noch?
Nein,
oder hast du da so ein gutes Gefühl mittlerweile, dass es das eigentlich nicht mehr passiert?
Also nicht fein, nicht essbar. Gibt es nicht.
Gibt es nicht.
Nicht fein.
Mache ich nicht mehr.
Ich bin nicht 100% befriedigt. Gibt es sehr selten.
Okay.
Also es gibt zum Beispiel auch Sachen, wo ich... Da habe ich eine Idee von einem Gericht, mache es am Essen, bin nicht ganz zufrieden, nehme es mit ins nächste Essen, ohne die Vorstellung, es reproduzieren und besser machen, sondern nehme eine Grundidee und es weiterentwickeln.
Okay.
Aber eben nicht im Sinne von, ich habe ein Rezept aufgeschrieben, ich bin nicht ganz zufrieden, ich tue das Rezept anpassen, sondern ich nehme ein Gericht und tue es, mache etwas Neues daraus.
Ja. Ja.
Oder wenn's also eins, so ein Produkt, das ich jetzt hatte, habe ich letzten Oktober die letzten Sherry-Tomaten eingemacht, im Essig mit Basilikum.
Mhm.
Und das ist so lässig. Also das ist lässig, dass du im Winter kannst Tomaten haben. Der Essig ist unglaublich gut, wo du hast. Und das ist etwas, das immer wieder kommt und wo ich als Zutat von einem Gericht eine Art weiterziehen. Ich weiss, es ist einfach mega fein.
Und okay.
Es gibt irgendwie noch so einen extra Layer drin an Geschmack. Und,
ja. Ja.
Genau.
Wie kommen dir die Ideen für Sachen? Beim Kochen oder nicht beim Kochen?
Nein, ich glaube, ich habe eine Idee. Also meistens beim Arbeiten, wenn ich am Gemüseschneider bin für Gemüsekiste oder Markt, dann sehe ich irgendein Produkt. Und dann habe ich eine Idee in meinem Kopf, versuche die umzusetzen. Und dann ist aber, glaube ich, die Qualität von mir, dass wenn ich merke, okay, in Theorie kann man das so machen, in Praxis funktioniert es nicht, dass ich dann nicht Nerven verliere und finde, oh shit, jetzt geht es nicht auf, sondern dann genug wendig bin, um zu sagen, okay, es geht halt jetzt so nicht, jetzt mache ich etwas anderes. Und dann etwas daraus entsteht, was eigentlich fast noch besser ist als das, was ich mir ursprünglich gedacht
habe. Okay.
So ein bisschen... Ja, ich glaube, ich kann es nicht... Ich finde es auch nicht spannend oder ich kann es nicht gerne, wenn einfach alles nach Plan läuft. Ich kann es am liebsten, wenn es noch einmal einen Überraschungseffekt gibt, wenn noch etwas passiert.
Ja.
So. Ja. Und schon, ja, manchmal ist es, also... Ja, manchmal ist es auch... Denke ich auch, hätte ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen, zum Forum mich mit dem besser auseinanderzusetzen. Aber es ist dann gleich gut, weißt du? Es ist dann mehr einfach, dass ich das Gefühl hatte, oh, also hättest du jetzt mehr können rausholen können.
Ja.
So ein bisschen so.
Ja. Ich habe die Frage beim ersten Interview schon gestellt und ich weiss die Antwort nicht mehr, aber ich würde sie gerne nochmal stellen. Mm. Wenn man das Kochen weglässt, wer bist
du? Ja, ich habe, glaube ich, das letzte Mal mit dieser Frage
gehandelt.
Gell?
Das ist nämlich eine mühsame Frage.
Also es ist eigentlich eine gemeine Frage, weil es zielt ein bisschen darauf ab, dass du mir sagst, nein, oder man könnte so hören, dass ohne Kochen bin ich niemand.
Ich hätte es umgekehrt eben gesagt.
Ich bin erst jemand mit Kochen.
Nein, ich sag, du bist mehr als nur der Koch. ich habe dich anders kennengelernt. Ich lerne dich als Koch kennen, ich lerne dich aber auch als Mensch kennen, der sehr feinfühlig ist anderen Leuten gegenüber. Sachen auch sehr nah an sich heranlässt.
Ja.
Ich weiss nicht, ob du auch sehr hart bist mit dir, sehr kritisch mit dir und gleichzeitig aber auch den Leuten um dich herum extrem viel gibt.
Ja.
Ich habe einmal geholfen bei dir und ich habe nicht wirklich eine Ahnung von Kochen. Du hast mich instruiert, ich habe die Sachen gemacht. Und ich bin mit so einem guten Gefühl heim. Mhm. Irgendwie mit dir dort sein, mit dir das machen.
Mhm.
Und das war nicht nur das Kochen gewesen, das bist du.
Ja, ja, das. Also und, danke fürs Kompliment. Das, ja.
Und ich glaube, das nimmt nicht nur ich so wahr.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also der erste Gang an die ZHW, weil ich soziale Arbeit studieren wollte, nachher, wie heisst es, Uni Luzern, Hochschule Luzern, und nachher weil ich Psychologie studieren mit an der ZHW. Das ist, glaube ich, schon mit dem Interesse also es ist so ein Floskel, Interesse am Menschen.
Ja.
Aber mich interessiert schon Menschen um mich herum.
Mhm.
Und ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, ich bin feinfühlig und ich spüre viel, ich nehme viel wahr, ich lerne viel an mich an. Manchmal vielleicht auch zu viel. Und wenn du sagst, eben, du hättest einen guten Tag mit mir verbracht, nicht nur wegen dem Kochen, sondern einfach, weil es ein schöner Ort ist und weil ich dir vielleicht auch etwas gegeben habe in dem Moment, wo schön ist, zum Überkommen, sage ich einmal. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich treibt, auch. Oder, ja, ich habe es gern gut mit den Menschen. Und ich finde, wir sind das letzte Mal so ein bisschen in die schwerere Seite von mir abgerutscht oder tangiert. Ich finde halt, wir haben es. Ich finde es nicht immer nur einfach, in unserem 21. Jahrhundert irgendwie den Alltag zu meistern. Und bin darum halt sehr darum bemüht, dass man irgendwie miteinander kann es gut haben und schön haben und einander etwas geben.
Mhm.
Ich glaube, ein bisschen so.
Ja. Hast du Leute in deinem Umfeld, die so ungefiltert wissen, wie es dir geht?
Ich glaube es ja, auch wenn ich es vielleicht nicht aktiv mitteile. Aber ich glaube, Leute, die mich ein bisschen bis sehr gut kennen, ich kann dann auch nichts verstecken. Also genauso wie es ungefiltert rausgeht, reingeht, geht es auch ungefiltert raus. Und man muss es auch nicht verstecken, glaube ich. Also das ist so meine Meinung.
Ja.
Und etwas, wo ich viel auch darüber nachdenke dann oder auch damit konfrontiert worden bin, ist, dass man mir sagt, du bist einfach so echt. Du bist einfach, wie du bist.
Ja.
Und das ist Fluch und Segen.
Ja.
Das ist manchmal mega schön, das ist manchmal aber auch eher anstrengend. Also, ja. Ja, was war die Frage? Die Frage war,
wenn man das Kochen wegnimmt, wer bist du?
Ja, ich bin einfach der Simon. Ich glaube, es klingt glaub, verkehrt, wenn ich sage, ich bin einfach ein wunderbarer Mensch. Aber es ist das, was ich eben auch zurückgemeldet bekomme.
Ja.
Schon von Leuten, die mir sehr nahe stehen. Und gehört das immer wieder, dass wenn man mit mir Zeit verbringt, sei jetzt das in einer Liebesbeziehung oder auch sonst, es ist ein bisschen ganz oder gar nicht. Es ist es ist dann so, es ist mega schön, es ist mega intensiv, es zehrt vielleicht sogar auch,
ja.
Oder?
Ja.
Also, ich bin nicht sicher, ob jeder Mann könnte das Leben mit mir verbringen,
ja.
Oder jede Frau. Ja.
Bist du angekommen?
Ich habe die Frage gerade am Montag gestellt bekommen. Und ich gesagt habe, ja, ich habe das Gefühl, ich bin angekommen. Oder ich habe das Gefühl, ich sei noch nie so angekommen in meinem Leben wie jetzt. Hat das Gegenüber mich ein bisschen angelacht und gesagt, nein, das glaube ich dir nicht. Ich habe das Gefühl, ja. Ich habe mir jetzt auch schon überlegt, dass eigentlich der Name Tavoli del Vagabondo ironisch ist, weil es die Tafel des Fahrenden ist, vom Vagabund, der umreist und überall neue Sachen sucht. Und ich jetzt aber, es fühlt sich schon sehr so an für mich, dass ich mir mein Plätzchen geschaffen habe oder meinen Ort geschaffen habe, wo ich mich weiterentwickle. Und
wir haben vorhin deine Biografie gehört, der Vagabund, der bist.
Ja.
Das bringst du jetzt wie nicht mehr weg.
Ja, das bringe ich nicht weg.
Das
ist vielleicht auch darum, warum man es mir nicht glaubt, wenn ich sage, ich bin angekommen. Weil meine Biografie bis anhin nicht das Ankommen als Zentrum hat, sondern das Umreisen und das Vagabundieren und das Ausprobieren irgendwie beinhaltet. Ja. Oder? Wenn man natürlich versteht, Ankommen gleich stagnieren und stehen bleiben, dann bin ich nicht angekommen, weil es wäre verkehrt zu glauben, dass ich nicht auch mit der Tavoli del Vagabondo nicht in einem Prozess drin bin. Also das ist ja jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr eben vom improvisierten Plachenzelt mit Festbank und mit dem eigenen Geschirr von zu Hause zum Restaurant geworden.
Ja.
Also zu einem Ort, wo es alles hat und wo schön eingerichtet ist und wo es Detail hat und es kommt immer etwas dazu. Und es ist, also, und ich glaube auch, also das Kochen hat sich weiterentwickelt. Es hat mir auch ein Stammkund aus dem Fritz Lambada, wo eigentlich Stammkund ist jetzt bei Tavoli del Vagabondo, hat gesagt, eben für sie sei es eigentlich das Schönste, respektive das, was sie am meisten beeindruckt, sehe, wie viel weiter mein Kochen sehe, als noch 2016.
Okay.
Und das habe ich noch schön gefunden, weil nicht, dass ich das Gefühl habe, ich habe einen Rückschritt gemacht, ich habe einfach einen anderen Weg eingeschlagen.
Ja.
Im Fritz Lambada ist es jeder Teller schön angerichtet mit einem Haufen Detail und eben so Sterneküche-mässig. Und jetzt ist es eher, ist es echter, es ist roher, es ist it is what it is.
Mhm.
Es ist einfach das Produkt, das auf dem Teller ist. Und ob das mega schön oder nicht mega schön angerichtet ist, das spielt nicht so eine Rolle. Es ist ja immer mega schön angerichtet, aber nicht Pincetten und Förmli und
nicht immer gleich.
Schlirken auf dem Teller und was weiß ich, sondern halt einfach, es ist eine Platte, wo es etwas drauf hat und es sieht schön aus, aber nicht Deko in dem Sinn drauf, sondern es hat alles, was drauf ist, macht Sinn.
Mhm. Kannst du Komplimente annehmen?
Immer besser, ja. Vielleicht nicht gerade ad hoc. Aber ich glaube, ich kann dann auch mit Zink dann so rein und dann kann ich mich auch für ein Kompliment bedanken, respektive das zurückmelden und sagen, schön, es hat mir mega gut getan, dass ich das hören kann. Also.
Ja.
Und es ist auch immer so ein bisschen, zweispurig. Zum einen möchte ich nicht unbedingt im Zentrum stehen, wenn die Leute an meinem Essen sind, obwohl sie ja natürlich auch wegen mir
nicht ankommen. Das hast du nicht gern.
Nein, das habe ich nicht gern. Aber auf der anderen Seite brauche ich auch die Bestätigung, dass das, was ich mache, auf Anklang stößt, oder? Ich könnte mich nicht easy, aber wenn ich mich ins Zentrum stellen würde und noch eine Show abziehen,
ja.
Und eine Show meine ich nicht eine Geschichte spielen, sondern mich ein bisschen mehr ins Zentrum rücken, dann hätte ich wahrscheinlich eher eine Rückmeldung, respektive ein Feedback, respektive ein Kompliment, wie wenn ich mich zurücknehme und so ein bisschen auch ein bisschen unter den Scheffel stelle. Also ich rede auch immer wieder mit Freunden, wo also im Spezifischen einer, der Sevi, der ist jetzt an jedem Messe gewesen, den ich gemacht habe. Und der sagt, hey, du musst den Leuten mehr erzählen, was du machst. Weil du knallst einen Teller auf den Tisch oder eine Platte und sagst, ja, das ist jetzt das und das und das, ein guter Chat. Und es interessiert doch vielleicht die Leute, dass es eben der Tomatenessig vom Oktober 2021 ist und dass das Ochsenherz, dass ich die selber gepflanzt habe und ausgeizt und aufgebunden und dass man Schwierigkeiten, also halt
schwierig,
also es ist beides, es ist schwierig, ich kann es nicht gerne und ich weiß, es gehört dazu und es tut mir auch gut, es würde mir eigentlich gut tun.
Was ist es denn? Weißt du, was es ist?
Ich glaube, es ist eine falsche Bescheidenheit.
Ist es etwas, was dich stören würde, wenn das jemand macht und sagt, hey, ich erzähle dir, was ich mache und schau, und, hey, das ist die Idee und so habe ich es gemacht. Findest denn du, hey, es ist aufdringlich und komisch? Oder?
Nein, ich glaube nicht. Also vielleicht habe ich es ein bisschen aus der Gastronomie, wo irgendein Servicemensch oder ein Koch dir einen Teller bringt und dir ein Serment von Zutaten und Zubereitungsarten und Gartemperaturen und Condiments, die noch drauf sind und woher will das Blümchen und von dem Farmer und tralala, wo ich wie so finde, wo ich schon ein bisschen eigentlich finde, ein gutes Gericht braucht keine Erklärung.
Ja.
Wo ich finde, es hat den Geschmack und auch das Erlebnis, glaube ich, das Tischerlebnis, mit den Leuten am Tisch sitzen und das Teilen sollte lange, um das zu verstehen.
Ja.
Und ich glaube, das ist schon ein bisschen etwas, wo mir auch an dem Ort eigentlich immer gelingt, ist, dass dass ich nicht so viel sage. Die Leute miteinander müssen oder anfangen zu schwätzen. Oder? Dann sagt einer, was ist jetzt das? Das erinnert mich an etwas.
Ja.
Und der Nachbar sagt, ich weiß, was es ist. Oder ich habe das Gefühl, es ist das und das. Und ich höre ja dann ganz genau mit.
Ja.
Oder ich höre schon, was passiert.
Ja.
Und das ist dann schon der Moment, wo ich hingehen kann und wie sagen, hey, also es ist weder noch.
Ich löse mal schnell auf.
Es ist das.
Ja.
Aber ich finde, ja. Ich glaube, wenn ich merke, dass es Leute umgibt, die das auch tatsächlich interessiert, dann gebe ich auch mehr Infos, aber ich gehe nicht am ersten Moment an und texte die Leute zu mit «Das ist das». Das, ist, das kommt einfach auf die Situation drauf an.
Mhm.
Wenn es ein Abend ist, wo die Leute einfach eine gute Zeit haben, wo es vor allem um ihr Erlebnis geht, Geburtstag feiern bei mir, dann nehme ich mich ein bisschen zurück. Wenn ich aber einen Haufen Köcher und habe und Freunde von mir, wo ich weiss, die wissen, von was ich rede, dann gebe ich auch ein bisschen mehr Infos.
Ja. Ja. Also ist die Idee vielleicht auch viel mehr, dass du einfach sagst, ich gebe wieder Rahmen. Ich gebe den Ort, ich gebe, wie es ist, ich gebe Essen. Und jetzt könnt ihr als Gäste münd wie den Rest machen.
Genau.
Und ich nehme mich wie raus.
Genau.
Ja.
Und ich, also das ist schon etwas, wo ich festes Gefühl habe, dass es ist ein zauberhafter Ort.
Er macht, absolut.
Er macht etwas mit den Leuten.
Ja.
Und das erlebe ich, also habe ich jetzt wirklich viel erlebt, dass es am Ende vom Anlass gar nicht so sehr um das Essen gegangen ist.
Mhm.
Das Essen ist eh einfach gut. Weißt du, was ich meine? Es verhebt sowieso, sondern dass es der Gesamtrahmen ist, dass es der Ort ist, dass es die Stimmung ist. Dass es auch die Leute sind, die dort sind, das ist ja von Mal zu Mal verschieden.
Ja. Und das Essen ist auch von Mal zu Mal verschieden. Also
genau.
Es ist der eine Tag, wo es dann so ist, wie es ist.
Und dann stehen die Sterne noch so, und dann ist das Wetter noch das, und dann ist das Licht noch so, und dann kommt etwas zusammen, wo eigentlich einmalig und einzigartig ist.
Ja.
Und das ist das Gleiche wie mit meinem Essen. Ich tue das nicht reproduzieren. Mhm. Ich tue auch nicht versuchen, ein Event zu reproduzieren.
Du hast ja kein Rezept.
Ja, eben, das meine ich ja. Und ich glaube, mein Rezept für das, was ich mache, das bin ich.
Ja.
Wenn du so willst.
Ja.
Und dann entsteht etwas daraus. Mhm. Und bis jetzt ist eigentlich immer etwas sehr Schönes entstanden.
Ja. Manchmal Angst, dass der Moment kommt, wo du denkst, hey, es ist jetzt wie fertig, ich muss etwas anderes machen? Oder glaubst du, bist jetzt einfach dort und dann kommt irgendwann, hey, es ist jetzt wie abgeschlossen und gut?
Nein, ich habe nicht Angst vor dem Moment. Ich habe nicht das Gefühl, dass er kurz davor steht oder so.
Ja.
Aber ich, also auch sehr gassenphilosophisch, nichts ist für immer.
Ja.
Bin jetzt aber an einem Punkt, also eben Punkt da angekommen, wenn es jetzt Schwierigkeiten gibt, sei das Differenzen mit dem Ralf
auf
seinem Lamping, oder sei das mit Bewilligungen von der Gemeinde oder so, dann wäre das sicher ein Moment, wo ich nicht würde Schirm zumachen und sage, okay, es geht jetzt halt nicht, ich gehe weiter, sondern das wäre ein Moment, wo ich sehr viel würde ansetzen, um die Stolpersteine zum Weg auszuschaffen. Ja. Wenn jetzt aber der Moment kommt, wo ich wie merke, auch nicht aus einem negativen Aspekt heraus, nicht aus einer Erschöpfung heraus oder aus einem Ausbrennen, sondern aus einer Zufriedenheit raus. Und ich für mich sage, ich habe jetzt mit dem Avril del Vagabundo all das können machen, was ich wollte machen. Und jetzt kommt ein neues Kapitel, dann könnte ich das, glaube ich, aufhören.
Ja. Ja.
Also Firma auflösen und den Ort abbrechen und weitergehen. Und vielleicht nicht weitergehen mit der Tavola del Vagabondo, sondern weitergehen als Simon.
Ja.
Und ob das dann, das weiß ich nicht, ob es dann weiterhin etwas gastronomisch ist oder nicht, oder ob es dann mit 45 gleich nochmal an die Uni geht oder was weiß ich. Mhm. Also sage jetzt irgendetwas, dass ich das so abgesteckt habe, bis 45 mache ich das dann nachher etwas Neues, aber das weiß ich nicht.
Ja.
Und ich muss es auch nicht wissen. Also, bis jetzt ist es gut. Sehr sogar. Also.
Ja. Was kommt noch? Gibt es Pläne? Ändert sich etwas? Fehlt etwas?
Jetzt an meinem Ort?
Mhm. Du machst ja nicht nur die Kochanlass, du machst ja auch, was ist es, ein Poulet? Nein, Poulet-Zubereitung?
Ja, das habe ich, also das ist, also ich habe eigentlich habe ich drei Stampen, eigentlich ist es Kochen auf dem Hof, es sind Kurse und es wäre Beratungen für Köche oder Gastrounternehmen.
Ja.
Der mit der Beratung ist, also habe ich mir auch zu wenig rausgetan und gesagt, ich mache so etwas.
Also geht es nicht um Gastrokonzept, geht es um Arbeitsabläufe oder
um was? Es geht um Gastrokonzept, es geht eigentlich um Nachhaltigkeit, Regionalität, um das Verknüpfen von Produzenten und Gastbetrieb, Menügestaltung. Würde ich mega gerne machen, also ich glaube, das fände ich auch lässig, das ist auch ein Teil von dieser von dem Tabla del Vagabonde, wo ich mir gemerkt habe, das Konzept, obwohl ich nie angeguckt bin und das Konzept geschrieben habe, aber es ist entstanden. Das ist etwas, was mir Freude macht und was ich gerne mache. Ich merke aber auch, dass vielleicht das, was ich mache, eben nicht reproduzierbar ist. Also, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann dann einmal den Leuten das näher bringen, was ich mache.
Mhm.
Ich glaube, das kannst du nur erleben, das kannst du nicht, das kann nicht einen anderen Ort reproduzieren.
Mhm.
Das ist das, das habe ich einfach niemals überlegt. Das andere sind Kochkurs, respektive eben Kurs, Bullen schlachten, Gemüse einmachen. Dort habe ich gemerkt, scheitert es am Geld, weil ich zu teuer bin.
Okay.
Also der Bullen-Schlachtkurs hat 450 Franken gekostet.
Ja.
Finde ich nicht zu viel, überhaupt nicht, weil unsere Produkte schon grundsätzlich teuer sind und weil es Arbeit ist und weil ich
Wissen
weitergebe. Ja. Das ist eine Weiterbildung, wenn du so willst. Aber das ist halt so, dass man das für Lebensmittel und ein Kochevent nicht möchte ausgeben.
Okay.
Ein bisschen so. Und dazu kommt, das habe ich dir, bevor wir anfangen aufnehmen, gesagt, ich habe viele Anfragen für Privatanlässe und mache alle drei Wochen die Essen auf dem Hof. Ich habe gar keine Kapazität
momentan,
um dann noch alle zwei Wochen einen Kochkurs machen.
Ja.
Und gleich habe ich es im Hinterkopf und werde es dann sicher auch wieder mal probieren.
Mhm.
Mit etwas, vielleicht gerade Bullen schlachten, fände ich schon lässig. Also zubereiten, ausbeindeln, was kann man damit machen
und so fort.
Aber momentan ist es ganz klar das Kochen.
Ja.
Also die Anlässe.
Ja. Mhm.
Und was noch kommt, also was fehlt noch? Ich habe mir letztens überlegt, ob wir rational posten sollen. Dass ich wieder anfangen Brot kochen, backen. Es sind dann so Fragen, ich überlege es mir, es wäre mega lässig, ich würde mega gerne wieder anders Brot backen, weil das mache ich halt jetzt nicht. Weil ich mache keinen Pfadentopf, Sand und Gusseisentopf.
Ja.
Das kann man schon machen, aber das ist mir dann zu wenig perfekt.
Mhm.
Das ist mir dann zu wenig genau, um das Brot, das ich im Roten Turm gemacht habe, wieder können zu reproduzieren.
Mhm.
Das ist auch, wie gesagt, das Einzige, wo ich ein Rezept habe.
Ja.
Hankerum weiss ich nicht, ob das dann für mich eine Durchweichung vom Konzept wäre. Also ich habe nun schon zum Teil Schwierigkeiten, wenn ich irgendwie den Fisch verarbeite, den der Freund von meiner Schwester in seinem Fischteich gefangen hat, weil es kommt nicht vom Hof. Aber dort, das ist auch, muss ich mir auch selber sagen, also du bist der Chef, du kannst machen, was du willst und du musst niemandem Rechenschaft ablegen. Wenn du möchtest den Fisch verarbeiten, dann verarbeiten.
Ja.
Aber ich bin dann auch so ein bisschen im Zwist mit mir selber.
Mhm.
Braucht es einen Durchlauferhitzer, damit ich heißes Wasser habe zum Abwaschen im Winter.
Ja.
Wollte ich mal noch neue schöne Weingläser haben, wo ich zum Teil finde, es wäre mega schön, noch solche Details haben, wo und zum anderen denke ich einfach auch, das ist auch der Charme, dass es eben nicht der selber gemachte Porzellanteller ist der Mikro Porzellankünstlerin aus Kopenhagen und ich habe Stoffservietten, braucht es mal noch Linen, schöne mit dem Logo aufgesteckt und so. Und das sind alles Sachen nice to have, aber nicht wirklich also es macht keinen Unterschied. Ich glaube im Gegenteil, es würde ein Stückchen Charme nehmen.
Ja.
Und von dem her, was noch kommt, was ich mega schön fände, ist, wenn ich mehr Zeit hätte, zum mehr einmachen.
Mhm.
Mehr Gemüse, das ansteht, können haltbar machen für den Winter. Vielleicht mal etwas ein längerfristig planen, nicht immer nur ad hoc. Aber das ist halt auch wieder der Spagat von nicht ein 5 Tage in der Woche geöffnetes Restaurant zu haben, sondern alle 3 Wochen rauffahren. Mhm. Da gibt es Abstrich. Was schön wäre, ist, wenn ich vielleicht über die Zeit könnte, einen Tag weniger auf dem Bauernhof arbeiten, einen Tag mehr für mich selber arbeiten, und finanziell gleich wieder aufgehen.
Ja.
Und das ist, merke ich jetzt einfach, das geht noch nicht.
Mhm.
Also ich habe schon mehr, als ich nur noch auf dem Bauernhof geschafft habe, aber es langt noch nicht zum Bauernhof ein bisschen zurückschrauben.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, ob es überhaupt möglich ist, das zu machen, was ich jetzt mache, wenn ich weniger auf dem Bauernhof arbeite.
Aha.
Weil ich verliere ja dann wie so ein bisschen den Anschluss,
ja,
oder den ganzen Prozess vom eben das Menü entsteht, mhm, während der Arbeit, wenn ich nur noch zweimal in der Woche gehe, ein bisschen Gemüse schneiden und eine Gemüsekiste richte, dann ist es vielleicht nicht mehr der gleiche Bezug. Aber nein, also zum Fragen, nein, es gibt gerade nichts, wo jetzt dringlich ansteht oder wo ich finde, das muss passieren oder das wird passieren. Was ich schön fände, ist, wenn vielleicht gerade so ein bisschen Gastro-Leute, meine Freunde aus Zürich und Winterthur, vielleicht mal wieder rauskommen und mit mir etwas machen dort. Also Gamper bei Tavoli del Vagabundo. Sie kommen, machen den Wein-Service. Marius und ich kochen.
Cool.
Ja, irgend so Sachen.
Ja.
Aber also, die gibt es hunderte, aber wie gesagt, man muss auch so ein bisschen einteilen, wann ist der richtige Moment.
Ja.
Genau. Und jetzt bis Ende Jahr habe ich genug zu tun. Und dann Januar, Februar gehe ich, mache ich Pause und dann fange ich wieder an. Dann wird es dann nächstes Jahr sicher nicht mehr gleich aussehen wie das.
Das ist wahrscheinlich so. Das war der Simon Schneeberger gewesen. Ich finde, er hat eine mega spannende Biografie, er ist eine mega spannende Person. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mal an eins von seinen Essen gehen, dann kann ich das sehr empfehlen. Infos zu ihm und zu seinen Essen findet ihr auf seiner Homepage, die heisst www.itavolidelvagabondo.ch. Mein Name ist Kevin Rechsteiner. Tschüss zusammen.